Sie brachten einige Meter Sicherheitsabstand zwischen sich und den Schlauch und sahen zu, wie die Propeller starteten. Der Schlauch ruckelte. Mehr geschah nicht.
»Fehlanzeige«, sagte Van Marten.
»Ja, das sehe ich selber.«
Frost schaute missmutig drein.
»Versucht es weiter. Dreht die Dinger in eine andere Richtung.«
Auch das funktionierte nicht. Aber dafür begannen die Propeller Schlamm aufzuwirbeln. Vor ihren Augen wurde es trübe.
»Stopp!«
Bormann wedelte mit seinen segmentierten Armen.
»Aufhören da oben! Das hat keinen Zweck! Ihr versaut uns nur die Sicht!«
Die Propeller kamen zur Ruhe. Die Schlammwolke verteilte sich und zog helle Schlieren. Vom unteren Schlauchende war kaum noch etwas zu erkennen.
»Na schön.«
Frost öffnete eine flache Box seitlich des Exosuits und entnahm ihr zwei bleistiftgroße Gebilde.
»Unser Problem ist der Riesenklotz da. Ich weiß, es wird dir nicht gefallen, Gerard, aber wir müssen das Mistding wegsprengen.«
Bormanns Blick wanderte zu den Würmern, die den freigesaugten Grund zunehmend wieder in Besitz nahmen.
»Das ist riskant«, sagte er. »Wir nehmen eine kleine Sprengladung. Ich schlage vor, wir platzieren sie an der Basis. Da, wo sich der Keil in den Grund gebohrt hat. Wir reißen ihm sozusagen die Beine weg.«
Bormann stieß sich ab, schwebte einen Meter in die Höhe und auf den Keil zu. Um ihn herum wurde es schlammig und trübe. Er schaltete die Helmbeleuchtung ein und ließ sich in die Sedimentwolke sinken. Vorsichtig ging er in die Knie und brachte seinen Helm so dicht wie möglich an die Stelle, wo der Brocken im Untergrund steckte. Mit den Greifern fegte er die Würmer beiseite. Einige stülpten blitzartig ihren Hakenschlund aus und versuchten, sich in den künstlichen Gliedmaßen zu verbeißen. Bormann schüttelte sie ab und untersuchte die Sedimentstruktur. Er sah feine, schmutzig-weiße Adern. Als er mit dem Greifer hineinstieß, zersplitterte das umliegende Gestein und feine Blasen trudelten ihm entgegen.
»Nein«, sagte er, »das ist keine gute Idee.«
»Hast du eine bessere?«
»Ja, wir nehmen eine größere Ladung, suchen im unteren Drittel des Brockens nach Einkerbungen und Spalten und sprengen ihn dort auseinander. Mit etwas Glück kippt der obere Teil ab und wir ziehen den Untergrund nicht in Mitleidenschaft.«
»In Ordnung.«
Frost kam zu ihm in die Wolke. Sie stiegen ein Stück auf. Die Sicht wurde besser. Systematisch begannen sie, den Keil auf geeignete Stellen zu untersuchen. Schließlich fand Frost eine tiefe Kerbe und drückte etwas hinein, das wie festes, graues Knetgummi aussah. Dann steckte er ein bleistiftdünnes Stäbchen in die Masse.
»Das müsste reichen«, sagte er befriedigt. »Wird ordentlich prasseln. Wir sollten weit genug weg sein.«
Sie schalteten die Trackhounds ein und ließen sich von ihnen bis zum Rand der beleuchteten Zone ziehen, wo sich der Hang nach wenigen Metern in völliger Schwärze verlor. Der Partikelflug hielt sich in Grenzen, so dass die Lichtwellen kaum von Algen und anderen Schwebstoffen reflektiert wurden. Dennoch geschah der Übergang abrupt. Licht verschwand unter Wasser in der Reihenfolge seiner Wellenlängen. Zuerst rot, nach 2 bis 3 Metern, dann orange, schließlich gelb. Jenseits von 10 Metern behaupteten sich nur noch grün und blau, bis Absorption und Streuung auch diesen Restbetrag geschluckt hatten. Ab da hörte die Welt auf zu existieren. Bormann widerstrebte es, sich aus der relativen Sicherheit des beleuchteten Abschnitts ins absolute Nichtvorhandensein zu wagen. Erleichtert registrierte er, dass Frost keinen größeren Sicherheitsabstand für nötig hielt. Wo sich das Blau im tintigen Schwarz verlor, entdeckte er schemenhaft einen Spalt in der Wand. Vielleicht lag eine Höhle dahinter. Er stellte sich vor, wie dieses Gestein damals rotglühend herabgeflossen war, ein zäher Brei, der langsam erkaltete und zu bizarren Formen erstarrte. Unwillkürlich wurde ihm kalt in seiner Rüstung, kalt von der Vorstellung, hier unten ein Leben verbringen zu müssen. Er sah hinauf zur Lichtinsel. Um die weißen Scheinwerfer im Gestänge erstrahlte nichts als eine blaue Aura.
»Gut«, sagte Frost, »bringen wir es hinter uns.«
Er betätigte den Zünder. Aus der Mitte des Keils platzte ein großer Schwall Luftblasen, vermischt mit Splittern und Staub. Es wummerte in Bormanns Helm. Ein dunkler Ring breitete sich aus, weitere Luftblasen folgten und trugen die Trümmerstücke nach allen Seiten davon. Er hielt den Atem an. Langsam, ganz langsam begann sich die obere Hälfte des Keils zu neigen.
»Ja«,
schrie Frost,
»der Herr ist mein Zeuge!«
Immer schneller kippte der Keil, gezogen von seinem eigenen Gewicht. Er brach in der Mitte über die noch stehende Hälfte hinweg, schlug neben der Röhre auf und erzeugte eine neue, noch gewaltigere Sedimentwolke. Frost schaffte es, in seiner schweren Montur Sprünge zu vollführen und mit den Armen zu wedeln. Er sah aus wie Armstrong, der für Amerika über den Mond hüpfte.
»Halleluja! Helfer, Martin! Mein Herr! Wir haben das Scheißding klein gekriegt! Los, versuchen Sie Ihr Glück!«
Bormann hoffte aus tiefstem Herzen, dass die Erschütterung keine weiteren Abbrüche nach sich ziehen würde. Im aufgewirbelten Schlamm hörte er die Motoren starten und plötzlich bewegte sich der Schlauch. Er krümmte sich. Dann hob sich der Schlund wie der Kopf eines gigantischen Wurms aus der Wolke und stieg langsam nach oben. Die Öffnung wandte sich in seine, dann in die entgegengesetzte Richtung, als erkunde das Ding sein Umfeld. Hätte Bormann nicht gewusst, was er da vor sich hatte, er wäre sich vorgekommen wie halb verspeist.
»Es klappt!« schrie Frost.
»Ihr seid die Größten«, bemerkte Van Marten trocken.
»Das ist nichts Neues«, versicherte ihm Frost. »Schalten Sie ihn wieder ab, bevor er Gerard und mich frisst. Wir sehen uns nochmal die Stelle an, wo er gelegen hat. Dann kommen wir hoch.«
Der Schlauch stieg ein weiteres Stück, ließ sein rundes Maul sinken und baumelte leblos im Licht. Frost schwamm los. Bormann folgte ihm. Sein Blick wanderte zur Insel und wieder zurück. Etwas irritierte ihn, ohne dass er zu sagen vermochte, was es war.
»Trübe Angelegenheit«, meinte Frost angesichts der Wolke. »Sieh mal nach dem Rechten, Gerard. Du erkennst in der Brühe mehr als ich.«
Bormann schaltete den Scheinwerfer seines Trackhounds ein. Dann überlegte er es sich und schaltete ihn wieder aus. Was war da? Spielten ihm seine Sinne einen Streich? Sein Blick wanderte erneut zur Lichtinsel. Diesmal sah er länger hinauf. Es kam ihm vor, als verströmten die Strahler ein stärkeres Licht als zuvor, aber das war unmöglich. Sie hatten die ganze Zeit über ihre volle Leuchtkraft entfaltet. Es waren nicht die Strahler. Es war die blaue Aura. Sie hatte sich vergrößert.
»Siehst du das?«
Bormann deutete mit dem Arm zur Insel. Frost folgte der Bewegung mit Blicken.
»Ich kann...«
Er stockte.
»Was, sowas?«
»Das Licht«, sagte Bormann. »Das blaue Leuchten.«
»Ariel und Uriel«, flüsterte Frost. »Du hast recht. Es breitet sich aus.«